Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch.
Mit Susanne Führer, guten Tag. Und die Sendung Im Gespräch kommt heute von der Buchmesse in Frankfurt. Und ich freue mich sehr, dass der Philosoph und Autor Richard David Precht Zeit gefunden hat, zu uns auf die Bühne in Halle 3 zu kommen. Herzlich willkommen, Herr Precht.
Hallo, guten Morgen.
Sie haben gerade den zweiten Band Ihrer Geschichte der Philosophie vollendet. Ich glaube, das war jetzt gerade im Juli, ist das so datiert. Wieder so ein 600-Seiten-Brummer, Erkenne dich selbst, erscheint in wenigen Tagen. Und ich habe nochmal, also auf drei Bände ist diese Geschichte der Philosophie angelegt, gedacht, was für ein Wahnsinnsunternehmen eigentlich, das als Ein-Mann-Unternehmen zu stemmen. Also wenn ich mir überlege, was Sie alles gelesen und verstanden haben müssen, um es dann intelligent, aber doch verständlich für einen breiten Leserkreis aufzubereiten. Sind Sie erschöpft, Herr Precht? Wie geht's Ihnen?
Also als das Buch fertig war, war ich tatsächlich ein wenig erschöpft. Aber das ist jetzt eigentlich jetzt nicht so eine heroische oder titanenhafte Leistung, wenn man überlegt, ich bin 52 Jahre alt, ich beschäftige mich seit 32 Jahren mit Philosophie und ich bin jetzt in der privilegierten Situation, in einem insgesamt auf etwa 2000 Seiten angelegten Projekt, mich selber aufzuräumen und Philosophen, Ideen, Philosophiegeschichte in eine Ordnung zu bringen, wie ich denke, das wäre so aus meiner Perspektive die Art und Weise, wie man es darstellen oder gewichten müsste. Und das ist natürlich eine ganz, ganz privilegierte Situation und ich mache dieses Buch nicht nur im erschöpften Zustand, sondern mit großer Freude.
Und über Richard David Prechts Perspektive auf die Philosophie sprechen wir dann in der kommenden Stunde. Der Schriftsteller und Philosoph Richard David Precht ist im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur heute von der Buchmesse in Frankfurt und in knapp zwei Wochen erscheint, wie gesagt, der zweite Band Ihrer Geschichte der Philosophie, Erkenne dich selbst. Wofür brauchen wir eigentlich eine Geschichte der Philosophie, Herr Precht? Es gibt doch so unendlich viele schon.
Ja, stimmt. Es gibt viele Geschichten der Philosophie, es gibt auch viele gute. Und diese Philosophiegeschichten haben sehr unterschiedliche Stärken. Und was ein bisschen fehlt, ist eine Philosophiegeschichte, die, und da habe ich mir versucht, viel Mühe zu geben, schön, gut und spannend erzählt ist. Davon gibt es nicht so viele. Also es gibt sehr viele hochgelehrte Fachbücher oder sehr lexikalische Philosophiegeschichten. Aber dass man quasi romanhaft, immer bei den Fakten bleibend, aber mit den Mitteln des epischen Erzählens und auch der Psychologie die Figuren charakterisiert, die Entwicklung der Ideen charakterisiert, das gibt es ziemlich wenig. Und was neu ist, ich lege einen ganz großen Wert darauf, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, gerade Wirtschaftsgeschichte mit einzubauen. Denn Philosophie hat sich niemals in einem luftleeren Raum abgespielt. Das ist keine esoterische Veranstaltung, sondern ist ganz eng verwurzelt mit den politischen, den sozialen und den wirtschaftlichen Problemen der jeweiligen Zeit.
Das fand ich jetzt nicht so überraschend. Überraschender fand ich, dass Sie ja auch noch schreiben, dass Sie auch Fragen der Leiblichkeit und der Biologie mit hereinnehmen, eine Geschichte der Philosophie.
Zoologie, Biologie ist eine ganz große Leidenschaft von mir. Es ist neben Philosophie mein größtes Interessensgebiet. Und es ist so, dass man diese Sachen lange vernachlässigt hat. Die Philosophie hat die Menschen sehr häufig so gesehen, als wäre der Körper eigentlich nur dafür da, um den Geist von einem Raum in den anderen zu tragen. Und die Entdeckung der Leiblichkeit ist ja eigentlich ein Thema der letzten Jahrzehnte. Aber wenn man sich die Philosophiegeschichte rückwirkend anguckt, dann sieht man, dass es viele Dinge zur Leiblichkeit, zur Gesundheit auch in der Philosophie früher immer gegeben hat, die aber in Philosophiegeschichten normalerweise etwas unterbewertet werden, weil sie nicht so ins Schema passen.
Aber da hört man schon, was Sie sind, nämlich ein Generalist, nicht nur im Hinblick auf die Philosophie, sondern was Sie auch alles in die Geschichte der Philosophie mit reinnehmen, eben die Sozial- und die Wirtschaftsgeschichte und die Biologie und so weiter. Und Sie schreiben auch im Vorwort, dieses Vorhaben, eine Philosophiegeschichte zu schreiben, sei eigentlich eine der letzten Domänen des Generalisten. Für mich klang das so ein bisschen so, als wollten Sie die Philosophie vor den Philosophen retten.
Ja, das ist eine schöne Formulierung. Also das Problem besteht darin, dass die Hochschulphilosophie heute hochgradig spezialisiert ist. Das heißt, das sind exzellente Fachleute, aber wir haben Hochschulphilosophen, die beschäftigen sich ein Leben lang, und das ist kein Witz, mit der Adverbialphrase. Das ist etwas, was es nur in der deutschen Sprache in dieser Form gibt und was eine Reihe semantischer und logischer Probleme aufwirft. Da kann man sich tatsächlich ein Leben lang beschäftigen. Und das führt dann im Umkehrschluss zum gesellschaftlichen Bedeutungsverlust der Philosophie. Und die anderen, die an den Universitäten arbeiten, sind zum größten Teil Historiker. Also Leute, die sich exzellent mit Platon auskennen, sich aber keine Gedanken über die Gegenwart machen. Also Altbausanierung im Bereich des Geistes betreiben. Und jetzt haben wir das Problem, dass diese analytischen Philosophen sehr weit den Gegenstandsbezug verloren haben und die Historiker den Gegenwartsbezug verloren haben. Und das führt dazu, dass Philosophie in der Gesellschaft, Hochschulphilosophie, kaum noch wahrgenommen wird. Und ich würde mich freuen, wenn Philosophen sich wieder stärker in die Öffentlichkeit einmischen, zumal wir ja in einer großen gesellschaftlichen Umbruchzeit leben, ähnlich wie in der Zeit der Aufklärung. Und da sind einfach Menschen, ob die nun Philosophie studiert haben oder Soziologie oder Politik, Leute gebraucht, die versuchen, das Wissen der verschiedenen Disziplinen aufeinander zu beziehen und Perspektiven für die Zukunft zu entwickeln. Und ich freue mich, dass es inzwischen auch mehr junge Philosophen gibt, die daran auch Spaß haben, aber noch nicht gesellschaftlich durchdringen.
Aber dann robben wir uns mal ein bisschen näher heran, was denn die Philosophie sein könnte, wenn man eine Geschichte der Philosophie schreibt und die Philosophie wäre eine Wissenschaft, dann müsste das doch im Grunde genommen so eine Fortschrittsgeschichte sein. Wenn wir jetzt mal vergleichen mit der Medizin, was für Erkenntnisse wir gewonnen haben. Früher hat man Blutegel angesetzt gegen Fieber, würde man heute nicht mehr unbedingt machen. Das ist ja aber in der Philosophie nicht unbedingt der Fall.
Das ist in der Philosophie schon deswegen nicht der Fall, weil die Philosophie beim besten Willen keine Wissenschaft ist. Also das große Selbstmissverständnis der sogenannten analytischen Philosophie besteht darin, Philosophie so zu betreiben, als sei es eine Wissenschaft. Dann sind alle wichtigen Fragen, die sie beschäftigen, alle religiösen Fragen, alle ethischen Fragen und so weiter, die sind alle raus. Weil die können sie nicht wissenschaftlich ergründen. Sie können allerhöchstens Metaethik betreiben und darüber nachdenken, warum Menschen bestimmte Vorstellungen von irgendwas haben, aber sie können selber keine Normen mehr formulieren. Nein, die Philosophie ist keine Wissenschaft, sondern sie ist eine Weisheitslehre. Also es ist der Unterschied zwischen Scientia, Wissenschaft, und Sapientia, Weisheitslehre. Und die Philosophie war von Anbeginn an nicht der Versuch einer Wissenschaft, sondern die Frage nach dem richtigen Leben. Und diese Frage ist sehr weit aus dem Blickwinkel der Philosophie heute leider verschwunden. Aber es ist eigentlich die Domäne, für die sie gebraucht wird.
Es gibt ja den schönen Satz, in vino veritas, in Wein liegt Wahrheit, weil Sie jetzt gerade von der Weisheitsgeschichte schreiben. Sie schreiben in Ihrem Buch, Philosophie sei eine Bewegung von vielen Wellen, so wenig zielführend wie Alkohol, aber hoffentlich erhellend.
Ja, also es gibt eine enge Verbindung zwischen Philosophie und Alkohol. Ich meine, die Welt wird leichter, wenn man spürt, wie sie sich dreht. Ja, und es ist schon richtig, Alkohol ist nicht zielführend, aber der Weg führt oft durch schöne Landschaften. Und das ist ein ziemlich gutes Bild für die Philosophie. Wenn ich Philosophie rein unter dem Gesichtspunkt, kriege ich am Ende eine verbindliche Antwort betrachte, kann man immer nur enttäuscht sein. Weil im Grunde genommen haben die Leute im Laufe von 2.500 Jahren abendländischer Philosophiegeschichte den Stein der Weisen nicht gefunden und auch nicht die 10 Antworten auf die großen Fragen des Lebens. Und ich bin wahnsinnig froh darüber, dass sie die nicht gefunden haben. Stellen Sie sich mal tatsächlich vor, alle wichtigen Fragen, was ist die Liebe, wie soll ich leben, was ist gut, was ist Gerechtigkeit, die könnte man ganz klar und einfach beantworten und das wäre sozusagen wissenschaftlich exakt. Dann wäre das erste Problem, brauchen Sie sich mit diesen Fragen nicht mehr beschäftigen, Sie müssen nur die 10 Antworten auswendig lernen. Das zweite ist, es könnte sein, dass Antworten dabei rauskommen, die Ihnen gar nicht gefallen. Was machen Sie denn dann, wenn das objektiv und wissenschaftlich ist, aber gleichzeitig etwas, dem Sie nicht zustimmen können? Also es ist doch besser, das Leben hat keinen Sinn, als es hat einen Sinn, dem man nicht zustimmen kann. Und deswegen ist das Schöne an der Philosophie, dass man eigentlich immer weiter und weiter grübeln kann und auf diese Art und Weise lernt, intelligenter über sich und die Welt nachzudenken, ohne zu einer einfachen Lösung zu kommen, weil einfache Lösungen sind immer langweilig.
Ich überlege gerade, ob es möglich ist, wissenschaftlichen Gesetzen nicht zuzustimmen. Ich bin zum Beispiel ja auch nicht immer für die Schwerkraft, aber so, also wenn ich mich jetzt selbst so betrachte, aber die gibt's ja nun mal.
Ja, also Naturgesetze sind nicht verbindlich, aber sie sind bindend. Das heißt, Sie müssen ihnen nicht zustimmen, aber Sie können sich nicht drüber hinwegsetzen.
Aber der Alkohol, Sie sprachen gerade von einer engen Verbindung zwischen Philosophie und Alkohol, spielt ja in Ihrem Werk offenbar immer wieder eine Rolle. Also auch
Sie wollen mich hier in eine ganz üble Ecke stellen.
Nein, ich habe das sauber recherchiert. Der Titel Ihres großen Bestsellers, Wer bin ich und wenn ja, wie viele, stammt nicht von Ihnen, aber von einem betrunkenen Freund.
Das ist richtig. Ja, jetzt bin ich auch schon wieder beruhigt. Ja, das stimmt. Der Titel Wer bin ich und wenn ja, wie viele, wurde auf der Leipziger Buchmesse geboren. Und zwar auf einer Abendveranstaltung. wo dieser Freund Guy Helminger, ein hervorragender Autor ist, und ich darauf warteten, dass die Juroren des Ingeborg-Bachmann-Preises, die da überall rumwuselten, ja, uns in den Blick nahmen, weil wir hatten den Texte geschickt und wollten uns an diesem Kärnten-Such den Superdichter-Wettbewerb beteiligen. Das war im Jahre 2004. Und nachdem wir von den Juroren komplett ignoriert wurden an dem Abend, nahm der Alkoholkonsum zu, aber nicht so sehr bei mir als bei dem Freund. Und als ich mir dann Sorgen um ihn machte, dass er den Weg ins Hotel nicht mehr findet, hat er zu mir gesagt, wer bin ich? Und wenn ja, wie viele? Und ich war nicht so betrunken, dass ich mir das nicht gemerkt hätte. Und dann 3 Jahre später habe ich ein Buch mit dem Titel geschrieben und ich werde ihm ewig dankbar sein dafür. Er hat übrigens dann beim Ingeborg-Bachmann-Preis den 3. Platz gemacht. Also das hat sich alles für ihn auch gelohnt.
Erkenne dich selbst, so heißt der 2. Band der Geschichte der Philosophie von Richard David Precht, heute im Gespräch auf der Frankfurter Buchmesse. Erkenne dich selbst, Herr Precht, das ist ja ein Anliegen der Neuzeit. Ihren 1. Band, der in der Antike beginnt, heißt ja nicht umsonst Erkenne die Welt. Kann man kurz erklären, was für ein fundamentaler Wandel da stattgefunden hat?
Also von einer einzigen Ausnahme abgesehen, nämlich Parmenides, hat die griechische Philosophie das versucht, was jeder normal alltäglicher Philosophierende auch macht. Er versucht zu erkennen, wie die Welt ist. Also er geht davon aus, es gibt eine Welt und ich muss versuchen herauszukriegen, wie die ist. So macht das der Naturwissenschaftler ja auch, ne? So arbeitet der Physiker oder der Zoologe, er arbeitet ganz genauso. Philosophen können das heute nicht mehr tun. Die können das deswegen nicht mehr tun, weil sie eins kapiert haben, das, wie mir die Welt erscheint, ist eine Bewusstseinsleistung. Das heißt, mein Gehirn hat diese Welt konstruiert, nach bestimmten Spielregeln menschlichen Bewusstseins. Wenn ich also etwas über die Welt herausfinden will, muss ich etwas über das Bewusstsein, über mich herausfinden, um zu verstehen, warum ich die Welt so erlebe, wie ich sie erlebe oder so erkenne, wie ich sie erkenne. Das heißt, der Cursor dreht sich um. Statt hinzugehen und zu sagen, wir haben es mit einer objektiven Welt zu tun, muss ich anfangen, beim subjektiven Bewusstsein zu erforschen, nach welchen Regeln ich meine, die objektive Welt erkennen zu können. Und dieser Wandel vollzieht sich im Grunde genommen schon im Mittelalter und verstärkt sich dann im Laufe der Aufklärung, der Renaissance und bis hin zum deutschen Idealismus. Kant steht zum Beispiel für diesen Cursorwechsel. Ne, Kant sagt, die Dinge an sich, die mag es geben, aber die kann ich nicht erkennen. Entscheidend ist, wie ist die Welt für mich und nicht, wie ist die Welt an sich.
Aber trotzdem sagten Sie vorhin, dass die grundlegenden Fragen der Philosophie eigentlich immer noch dieselben geblieben sind. Insofern sind neue dazugekommen, beziehungsweise man kann ja auch sagen, die großen Fragen der Philosophie, wie Sie vorhin sagten, sind weiterhin alle offen. Also Platon hat schon gefragt, was ist eine gute Gesellschaft? Haben wir heute eine abschließende Antwort?
Naja, ich würde sagen, wir irren vorwärts. Ja, im doppelten Sinne des Wortes. Das heißt also, durch all die Antworten, die wir schon in der Vergangenheit gegeben haben, können wir natürlich aus den Fehlern lernen. Ich will nicht behaupten, dass wir das ständig tun. Ja, aber Philosophen können zumindest darüber nachdenken, was alles bisher in der Geschichte der Menschheit nicht so gut funktioniert hat oder von welchen Bedingungen es abhängig war, dass es mal funktioniert hat oder nicht funktioniert hat. Und deswegen würde ich sagen, sind wir heute sehr, sehr viel weiter als zu Platons Zeit, ohne am Ziel zu sein. Und dann kann ich nur wiederholen, was ich vorhin gesagt habe, um das Ziel geht es eigentlich nicht, sondern es geht tatsächlich nur darum, weiterzukommen. Und in irgendeiner Form nicht nur aus der Geschichte, sondern auch aus der Geistesgeschichte zu lernen.
Aber trotzdem kann man doch sagen, dass im Kern doch etwas vielleicht gleich geblieben ist oder sich fundamental verändert hat. Also zu Platons Zeiten war die Philosophie eine Art, sich die Frage zu stellen, was ist das gute und richtige Leben? Was wäre sie dann heute?
Ich würde sagen, es ist sie immer noch. Genau die gleiche Frage, und für Platon fängt schon an, dass die Frage, was ist ein gutes und, oder wie die Griechen sagen würden, ein erfülltes Leben. Das, was wir so landläufig mit Glück übersetzen, Eudaimonia. Darum geht es, Eudaimonia zu erreichen, ein erfülltes Leben zu leben. Der Mensch ist kein Einzelgänger, sondern wie Aristoteles gesagt hat, ein Zoon Politikon, also ein geselliges Wesen. Und deswegen ist natürlich das Glück des Einzelnen abhängig von dem Glück aller oder der Gesellschaft, in der er lebt. Und die gleichen Fragen stellen wir uns natürlich heute noch immer. In genau die gleiche Art und Weise. Also Menschen, die versuchen, glücklich zu werden, ohne sich über ihr Sozialleben Gedanken zu machen, werden entweder nicht glücklich oder die spinnen. Und das ist natürlich schon in der Antike genauso gedacht worden. Wir leben ja heute in einer sehr narzisstischen Gesellschaft, wo es immer um Selbstverwirklichung und so weiter geht. Aber es ist ja völlig klar, dass jegliche Form von Selbstverwirklichung auf einer gesellschaftlichen Bühne stattfindet und es von den anderen Akteuren sehr weit abhängig ist, ob ich diese Selbstverwirklichung, was immer das sein soll, erreiche oder nicht. Und diese Gedanken sind seit der griechischen Antike die gleichen. Nur die Lösungsvorschläge haben sich ein bisschen unterschieden.
Und das ist aber das, was offenbar für Sie den besonderen Reiz ausmacht an der Geschichte der Philosophie, dass die Fragen eigentlich, die waren ja immer klug und die Antworten waren eigentlich auch immer klug. Und trotzdem gibt es bis heute nicht eine richtige Antwort. Das scheint Ihnen große Freude zu bereiten.
Also ich glaube, wenn Sie das Buch lesen, ja, dann kommt ein System und dann kommt ein Nachfolgesystem. Und das Nachfolgesystem ist ja häufig auf dem Trümmern des Vorgängers errichtet worden. Und jetzt denken Sie ja, das ist aber richtig, das ist aber klug. Ja genau, und dann hat man das erkannt. Und dann geht es, wenn man gerade das Gefühl hatte, jetzt ist alles gut gelöst, ja, dann kommt der Nächste und legt wieder den Finger in eine Wunde und das ganze Spiel geht von Neuem los. Aber ich finde, also ich spiele ja auch gern Schach. Ebenfalls etwas, was überhaupt nicht zielführend ist, ja, was aber Spaß macht. Ich meine, man über Stunden vertieft man sich in ein kompliziertes Gedankengebäude und am Ende sind die Figuren abgeräumt. Also es kommt sozusagen gar kein positives Ende dabei raus. Einer hat gewonnen, einer hat verloren. Sondern der Spaß liegt ja in der Tätigkeit selber. Und das ist das, was man über Philosophie begreifen muss. Philosophie ist nicht dann an ein Ziel gelangt, wenn man eine verbindliche Antwort hat, sondern die Tätigkeit selber. Ne? Wittgenstein hat mal gesagt, Philosophie ist in erster Linie eine Tätigkeit. Die macht einem entweder Spaß oder nicht. Fußball spielen macht man entweder gerne oder nicht. Es geht nicht, wenn man als Amateur Fußball spielt, um irgendein Ziel, sondern es geht darum, dass man das, was man macht, gerne macht.
Das Denken.
Und ich denke gerne und ich hoffe, Menschen dazu verführen zu können, das auch gerne zu wollen.
Das gelingt Ihnen auf jeden Fall, weil man Ihnen wirklich gerne folgt, weil es sehr anschaulich geschrieben ist. Trotzdem ist es manchmal auch ein bisschen, soll ich mal sagen, es ist im Grunde genommen ein fortschreitender Prozess der Desillusionierung, wie Sie gerade gesagt haben. Da denkt man, ja genau, das ist doch vollkommen plausibel, wie Platon das gedacht hat. Aber dann, 50 Seiten später, nicht mehr.
Nee, dann kommt jemand, also meistens ist es ja so, dass jemand einen wahnsinnig klugen Einwand macht und nun versucht, auf Basis dieses klugen Einwandes das ganze System wieder neu zu denken. Und dabei macht er dann wieder auch Fehler, was dann wieder der Nachfolger ging. Aber ehrlich gesagt, vieles in der Philosophie hat noch einen ganz anderen Nachteil. Wahnsinnig viele kluge Gedankengebäude haben überhaupt nicht gewirkt. Also ich baue in meine Philosophiegeschichte James Harrington ein, der in keiner Philosophiegeschichte vorkommt, die ich kenne. Das ist der Vater der Gewaltenteilung und der erste Mensch, der eine parlamentarische Demokratie, so wie wir sie heute im Westen überall realisiert sehen, vorausgedacht hat. Der Mann wurde vergessen.
Ja, ich habe, wie wahrscheinlich viele andere auch gelernt, das war Montesquieu.
Ja, genau. Montesquieu hat die Dreiteilung gemacht, also Exekutive, Legislative, Judikative. Aber die Trennung von Exekutive und Legislative, was der erste größere Schritt war, der stammt von James Harrington, also einem Mann, den Sie wahrscheinlich nicht kennen und der ein Buch geschrieben hat über die Republik von Oceania, gemeint war England, in dem er für England einen totalen modernen Staat sich ausgedacht hat, wo man sagen würde, hey, wenn die das Ding mal realisiert hätten, hätten sich 200 Jahre Irrungen und Wirrungen sparen können. Sehr berühmt in seiner Zeit. Und später vollkommen unter den Teppich gekehrt worden und wie gesagt, taucht eigentlich sonst in keiner Philosophiegeschichte auf.
Aber bei Richard David Brecht.
Naja, das ist doch was Schönes, ne? Wenn man was findet, wo man denkt, hey, ja, weil Philosophiegeschichten schreiben ja in gewisser Hinsicht voneinander ab. Das geht ja nicht anders. Also wenn Sie das machen, dann gucken Sie ja, was gibt es alles. Und wenn Sie jetzt meinen, einen großen Philosophen viel geringer zu gewichten, dann müssen Sie das sehr, sehr ausführlich begründen, sonst kriegen Sie dafür Ärger. Und wenn Sie jemanden neu aufnehmen, der da nicht auftaucht, müssen Sie das ja auch sehr gut begründen. Das heißt, Sie können also diesen Schneeball, der immer weiter gewälzt wird, ein bisschen in der Form verändern. Sie können aber nicht hingehen und eine Philosophiegeschichte schreiben, indem Sie sozusagen Ihre privaten Lieblingsphilosophen hintereinander stellen, weil Sie ja dann jeden Anspruch auf Objektivität verwirken. Und das Reizvolle ist, auf der einen Seite ist der Parcours vorgegeben, aber auf der anderen Seite kann man durch die Gewichtung, die Färbung, den Bezug aufeinander doch mit dem Material sehr schön spielen.
Lenin kam nur bis Lüdenscheid, nach Solingen hat er es nicht geschafft, also dahin, wo mein heutiger Gast, der Schriftsteller und Philosoph Richard David Brecht, aufgewachsen ist. Lenin kam nur bis Lüdenscheid, so heißt sein Buch über seine Kindheit in Solingen und eben im Zeltlager der DKP in Lüdenscheid. Sie wurden 1964 in Solingen geboren, Herr Brecht, keine Kleinstadt, keine Metropole, also eigentlich kein besonders ungewöhnliches Schicksal für einen Angehörigen dieser Babyboomer-Generation, aber Sie waren anders und das sah man schon an Ihrer Kleidung. Erinnern Sie noch ein paar besonders schöne Stücke, die Sie tragen mussten als Kind?
Ja, also das meine Eltern machten sich aus materiellen Dingen sehr wenig, was ich auch gut finde. Was weniger gut ist, dass meine Mutter zu den Feministinnen der ersten Stunde gehörte. Und das war das deutlich größere Problem. Also, dass meine Eltern gegen den Konsumterror rebelliert haben, kann ich ihnen nicht übel nehmen. Aber dass meine Mutter meinte, bei der Kleidung würde Geschlecht also keine Rolle spielen, war für einen Pubertierenden eine ganz, ganz üble Strafe. Ich will das gar nicht im Detail hier ausmalen. Das kann man sich aber ungefähr vorstellen.
Wildleder-Stiefel?
Ja, Wildleder-Schnürstiefel und sowas
für
anziehen.
Für,
ja, die so typisch waren für Mädels in der damaligen Zeit.
Mussten
mit sowas
tragen.
In die Schuhe geschickt wurden. Mein Bruder wurde mit so einer Honecker-Joppe in die Schule geschickt, die irgendwo vom Flohmarkt war. Also da muss man schon sagen, da haben wir einiges erdulden müssen. Ich meine, im Nachhinein ist das eine kuriose Geschichte, würde man sagen, ja, was einen nicht umgebracht hat, das macht einen härter. Aber ich würde mir, mein Sohn ist jetzt 14 und ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, ja, diesen Radikalfeminismus da an ihm durchzuexerzieren. Abgesehen davon, dass das heute vielleicht auch nicht mehr möglich wäre. Also ich könnte niemals so viel Macht über meinen Sohn ausüben, wie meine Mutter das über uns damals getan hat.
Hat denn Ihre Mutter nicht gesehen, wie peinlich das für Sie und auch für Ihre vier Geschwister war?
Ja, aber es hat ja nichts ausgemacht. Meine Mutter fand das nicht schlimm. Also meine Mutter sah das ja wahrscheinlich, nehme ich mal an, sozusagen als Botschaft. Also meine Mutter hat zwei Kinder aus Vietnam adoptiert. So, das ist eine große humanitäre Geschichte, aber es war natürlich auch ein Zeichen nach außen. Ne? Wir müssen gegen den Vietnamkrieg, wir können das Schicksal der Menschen in Vietnam und so weiter, das war gegen Amerika. So, dem gleichen Maße, wenn ich jetzt sozusagen als Botschafter des Feminismus mit Mädchenklamotten in die Schule geschickt wurde, fand meine Mutter das gut. Ob ich daran psychischen Schaden nehme, hat sie nicht so interessiert.
Haben Sie?
Ich hoffe nicht. Also ich glaube, der Humor ist die beste Form der Bewältigung solcher Dinge.
Also die Kleidung, das war das äußerliche Zeichen einer damals in Solingen recht seltenen Haltung. Also Konsum lehnen wir ab. Aber Ihre Eltern, das ging ja noch tiefer, waren Marxisten.
Ja, jetzt muss man ein bisschen differenziert sehen. Also mein Vater war sozusagen ein analytischer Marxist. Mein Vater ist in Spanien gewesen. Zur Zeit der Franco-Zeit, in den 50er Jahren, in mehreren Reisen, ist auch mal aus Versehen im Knast gelandet und hat angefangen, sich in dieser Zeit mit dem Spanischen Bürgerkrieg zu beschäftigen, um den Faschismus aufzuarbeiten. Er selber ist Jahrgang 33, ist also noch beim Jungvolk gewesen und seine Auseinandersetzung war der Faschismus. Und dann geht's ab 64 los mit dem Vietnamkrieg. Und mein Vater sah, dass sozusagen die gleiche Rigorosität, Rücksichtslosigkeit, die Nazis im Zweiten Weltkrieg angewendet wurde, jetzt von den Amerikanern in Vietnam angewendet wurde, indem man alles, bis auf Atomwaffen, aber alles, Brandgase, Menschen, die lebendig, Kinder, die denen das Fleisch geschmolzen ist durch Napalm, die Dioxinangriffe mit all den Verstümmelungen und so, also grausamst. Und hat nicht verstanden, dass wir das Dritte Reich noch nicht lange hinter uns hatten, uns auf die Seite der USA stellen können, wo wir absolut auf der falschen Seite standen, aber alle auf den Seiten der USA standen, einschließlich der Sozialdemokratie, einschließlich Willy Brandt. Und das hat meinen Vater politisch von der Sozialdemokratie weiter nach links gebracht, weil er sagte, hier läuft irgendetwas ganz, ganz grundsätzlich falsch und schief. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt gewesen. Und da ist meine Mutter da mitgegangen und dann kamen da so Zeitgeist-Sachen wie Feminismus und später Ökologiebewegung und sowas noch mit dazu. Aber das ist die eigentliche Prägung gewesen. Und dazu gehört, dass meine Eltern natürlich versucht haben, Anschluss zu finden an Menschen, die das ähnlich sahen. Das war aber in Solingen schwierig. Also es gab in Solingen eine DKP und die war in den Naturschutzorganisationen, bei den Naturfreunden getan, weil die KPD hat sich nach 57, als sie verboten wurde, haben die Naturfreunde-Bewegung unterwandert. Und das waren so in Solingen Heimat verwurzelte Naturfreunde mit kommunistischen Parolen. Und da haben meine Eltern nicht ernsthaft Fuß gefasst. Trotzdem haben sie uns da mal ins Zeltlager geschickt.
Ja, sie haben Anschluss gesucht, aber für die Kinder war es dann schwierig. Sie durften ja auch keinen Taschenrechner bekommen, als alle ihre Mitschüler.
Ja, die Eltern haben leider nicht nur gegen den Konsum rebelliert, sondern auch noch gegen Technik.
Ja.
Also sie waren der Überzeugung, dass die Technik die Welt schlechter macht und den Menschen stärker von sich entfremdet. Außerdem kam diese Technik aus den USA. Der Taschenrechner, der bei uns in der Mittelstufe eingeführt wurde, war der TI-30, Texas Instruments. Ja, und der verkörperte sozusagen das böse Amerika. Und deswegen war ich der Einzige, ja, der dann mit... Meine Mutter hatte aus Vietnam so einen Rechenschieber mitgebracht, so ein komisches System, der da anfing... Meine Mutter war ja 74 während des Vietnamkrieges in Vietnam gewesen. War ja völlig idiotisch. Also meine Matheleistungen haben dramatisch darunter gelitten, dass ich keinen Taschenrechner benutzen durfte.
Und die anderen haben Sie wahrscheinlich auch ausgelacht?
Nö, also meine Mitschüler waren da relativ uninteressiert an der Frage. Ja, ich meine, die waren Kuriositäten gewohnt, würde ich sagen. Also das ist jetzt eigentlich nicht so. Ich weiß, mit meinem Mathelehrer habe ich dann später mal drüber gesprochen. Es ist ja auch die schwierige Frage, was macht der Lehrer, ja, wenn jemand die Aufgaben nicht in derselben Zeit rechnen kann? Also ist ja schon eine groteske Situation.
Das Buch liest sich auf jeden Fall sehr vergnüglich und es blitzt eben ab und zu auf, dass es nicht leicht war, wie Sie schreiben, ein Prächtkind zu sein. Waren Sie manchmal auch stolz auf Ihre Eltern?
Naja, also die politische Haltung meiner Eltern, die Tatsache meiner zwei adoptierten Geschwister, alles das fand ich gut. Und ich würde sagen, ich habe drei Dinge aus meinem Elternhaus mitgekriegt, die ich nicht missen möchte. Und das heißt, sich im Zweifelsfall mit den Schwachen zu solidarisieren und nicht den Starken, Mehrheitsmeinungen zu misstrauen und auch dann engagiert für seine Sache einzutreten, wenn man damit keine Mehrheiten kriegt. Und das sind, glaube ich, drei Dinge, die mal ganz generell von meinem Elternhaus übernommen habe. Die haben aber nicht unbedingt was mit links zu tun. Also wenn Sie jetzt aus einem sehr katholischen Elternhaus kommen, könnten Sie ähnliche Prinzipien entwickeln.
Was haben Sie denn in Fragen der Kindererziehung übernommen für Ihren Sohn?
Also ich habe das Glück, dass meinem Sohn, der ist 14, die materiellen Dinge des Lebens auch nicht allzu wichtig sind. Das kann man aber nicht mit Gewalt und Erziehung machen, sondern das Interessante ist ja, dass die Kinder sich von den Eltern nicht das abgucken, was die Eltern wollen, dass sie sich abgucken. Und sie gucken sich alles ab und suchen sich aus, was davon sie übernehmen wollen. Und in erster Linie zählen ja nicht die Worte, sondern die Taten. Und deswegen wachsen sie natürlich so ein bisschen in den Lebensstil der Eltern rein, selbst wenn sie mal zwischenzeitlich dagegen aufbegehren. Also wenn man das auf den Punkt bringen will, von Kleist gibt es das schöne Zitat, was lernt ein Kind, wenn man es ermahnt? Ermahnen.
Also ich fand das so kurios, weil Sie so beschreiben, einerseits Ihre Mutter, frühe Feministin, sehr interessiert an antiautoritärer Erziehung und gleichzeitig war sie in bestimmten Bereichen total autoritär.
Sehr, sehr autoritär. Ja, also wenn man sich die Verbotsliste anguckt, ne? Also ich meine, die Tabuisierung amerikanischer Produkte war in den 70er Jahren schon mit einem ziemlichen Aufwand an verboten. Ne? Also wir durften diesen ganzen Streichelzoo an amerikanischen Sendungen nicht gucken. Also hier Lassie, Flipper, Fury und das kann ich alles nur vom Hören sagen.
Doktorin.
Raumschiff Enterprise. Ja, also sozusagen das Weltböse. Wer waren denn die Bösen? Die Klingonen. Ja, die sahen alle aus wie Mongolen. Das waren sozusagen alles Russenkarikaturen. Das war ja tatsächlich so. Also die in den Schlafanzügen waren die Guten, ne? Und das andere waren dann sozusagen die bösen Russen. Und sowas durften wir alles nicht sehen. Keine Cola trinken und so. Das war schon ziemlich heftig. Aber andererseits, ich meine, das hat mir nicht geschadet.
Aber Sie durften den Lehrern widersprechen.
Ja, meine Eltern waren stolz, wenn ich das tat. Also das Belohnungssystem, ich meine, in den 70er Jahren war das ja noch so, da ging ja noch alle Gewalt vom Lehrer aus, ja, im Gegensatz zu heute. Und da hatten auch Eltern vor Lehrern noch Respekt. Und bei meinen Eltern war es ein bisschen umgekehrt. Also die waren stolz, wenn ich dann meiner Religionslehrerin versucht habe zu erklären, dass es keinen Gott gibt und dafür Ärger gekriegt habe, dann waren meine Eltern stolz darauf. Fanden sie natürlich gut, war ich sozusagen Botschafter der Zukunft. Und der Satz hieß immer bei meinen Eltern, die haben es noch nicht kapiert oder die sind reaktionär. Und wenn ich natürlich heute darüber nachdenke, diese betuliche, pusselige Religionslehrerin mit ihrer Halskette, die war natürlich nicht reaktionär, sondern die hat überhaupt nicht verstanden, was dieser ungezogene, langhaarige Junge da von ihr wollte. Aber gut, ich würde sagen, das sind Sachen, die haben zumindest meine Rhetorik geschult.
Sie hören die Sendung im Gespräch im Deutschlandfunk Kultur von der Buchmesse in Frankfurt mit dem Autor und Philosophen Richard David Precht, der natürlich Philosophie studiert hat, aber auch Germanistik und auch in Germanistik promoviert hat. Und wenn wir mal von Ihrem allerersten Buch absehen, Herr Precht, da ging es um das Verhältnis von Mensch und Tier schon ganz früh, ein Thema, was Sie ja eigentlich bis heute beschäftigt. Später folgte dann nochmal so umgearbeitet Tiere denken, auch ein sehr erfolgreiches Buch. Waren Ihre zwei ersten Bücher Romane? Den ersten haben Sie noch gemeinsam mit Ihrem Bruder zusammen geschrieben, der auch so einen schönen Doppelvornamen hat,
Georg Jonathan,
genau. Ja. Und dann haben Sie alleine geschrieben den Roman Die Kosmonauten, eine Liebesgeschichte vor gesellschaftspolitischem Hintergrund. Ich weiß gar nicht, wie man es kurz zusammenfassen könnte. Und dann haben Sie es bleiben gelassen mit den Romanen. Warum?
Ja, leider. Ja, ich musste es sein lassen aufgrund der enormen Erfolglosigkeit dieses zweiten Romans. Also der erste Roman war recht erfolgreich, den ich mit meinem Bruder zusammen geschrieben habe. Und der zweite, den ich dann alleine geschrieben habe, ist mal abgesehen davon, dass man immer am stolzesten auf das Buch ist, was man gerade geschrieben hat. Aber davon mal abgesehen bin ich der Überzeugung, das ist das Beste, was ich gemacht habe. Von allem. Und dieses Buch hat sich beim großen Verlag im Hardcover sagenhafte 800 Mal verkauft. und ist von zwei Feuilletonisten, die hier auf der Messe rumgeistern und die ich häufig mal wieder sehe, aus der Hüfte erschossen worden. Nach dem Motto, Quatsch, albern, blöde Geschichte, Novelle hätte gereicht und so. Also die haben das veralbert.
Aber
und danach kriegte ich keine Lesungen und gar nichts. Also ich konnte einfach als Romanautor nicht mehr existieren. Ich war ruiniert.
Aber es gab auch positive Rezensionen, wenn ich das richtig sehe.
Es gab eine einzige richtig schöne, tolle, positive Rezension. Die ist ein Jahr nach Erscheinen des Buches erschienen. Das war eine wunderbare Rezension. Also ich habe wirklich geweint vor Glück, als ich das gelesen habe. Aber ein Jahr nach Erscheinen des Buches ist die Verlosung vorbei. Also da wird man von keinem Literaturhaus mehr eingeladen oder irgendwas. Und das war natürlich, war ich natürlich im Grunde genommen in der Krise, weil ich meine, zwei Jahre an einem Buch zu arbeiten, in dem ich anders als heute nie mehr als eine halbe Seite am Tag geschrieben habe, einfach weil ich so lange sprachlich an jedem Satz gefeilt habe. Also quasi versucht habe, Lyrik aus jedem Satz zu machen. Und man arbeitet da zwei Jahre dran, das ist natürlich auch, selbst wenn man sehr karg lebt, ja, ist man danach ziemlich arm. Und wenn man dann das Buch nicht verkauft, hat man ein Riesenproblem. Und die einzige Möglichkeit, im Buchmarkt wieder Fuß zu fassen, war, Lenin kam nur bis Lüdenscheid zu schreiben, also die Geschichte über meine Kindheit, von der davon auszugehen ist, dass da ein größeres Interesse bestehen könnte. Ansonsten konnte ich als Romanautor einfach nicht mehr weitermachen, das war vorbei.
Also ich bin ganz sicher, nach dieser Sendung, Herr Precht, wird sich die Auflagezahl deutlich erhöhen.
Also das Buch heißt
Roman,
Die Kosmonauten.
Die Kosmonauten, ja. Genau. Ist eine Liebesgeschichte und ist auch, spielt im Nachwende Berlin und ist, wenn ich das jetzt hier so anfügen darf, sehr lesenswert. So, dann kam Lenin, kam nur bis Lüdenscheid. Großer Erfolg. Wer bin ich und wenn ja, wie viele? Riesen Erfolg. Und hat sich jetzt Ihr Leben komplett umgekrempelt, seitdem Sie so ein erfolgreicher Bestseller-Autor geworden sind?
Mein Leben ist sehr ähnlich wie vorher. Also wenn Sie mein tägliches Leben sich angucken, was sich verändert hat, ist die Summe der öffentlichen Auftritte. Das ist völlig klar. Das sind ziemlich viele. Also weiß ich nicht, im Jahr 80 Stück oder so. Das ist viel dazugekommen. Aber wenn ich am Buch arbeite, hat sich nichts verändert gegenüber der Zeit früher. Also ich stehe morgens auf, im Morgenmantel setze ich mich direkt an den Schreibtisch, weil ich am allerbesten direkt nach dem Aufwachen arbeiten kann. Bis 12 Uhr frühstücke ich nicht, sondern wahnsinnig ungesunden Kaffee trinke ich, also Nescafé mit ordentlich Zucker und Sahne und sowas drin, ja, um das Gehirn zu dopen, um da diese hohe Anspannung zu haben. Und das sieht auch genauso aus wie vorher. Und im Grunde genommen mein tägliches Leben, ab und zu mal ein Brot schmieren oder so, hat sich eigentlich nicht wesentlich verändert. Das heißt, ich war ein wahnsinnig begeisterter Student. Ich habe unheimlich gerne studiert. Und dann habe ich dieses Studentenleben ja immer fortgesetzt. Also sehr viel an meinem Leben ist eigentlich immer dieses Studentenleben geblieben. Dass ich mich mit den Dingen beschäftige, die mich am meisten interessieren oder faszinieren. Und der Unterschied ist, früher musste ich immer damit rechnen, dass die Karte nicht mehr aus dem Geldautomaten kommt. Und das ist Gott sei Dank vorbei.
Jetzt könnten Sie es sich ja leisten, wieder Literatur zu schreiben, wenn Sie sie so lieben. Das klang so danach, hier in jedem Satz gefeilt.
Naja, das Problem ist natürlich, dass leider die gesellschaftliche Bedeutung anspruchsvoller Literatur im Sinkflug begriffen ist. Das darf man nicht vergessen. Also wenn Sie in die Bestsellerlisten gucken, dann haben Sie früher auch immer, gerade in Buchmessenzeiten und drumherum, sehr viel Hochliteratur in den Bestsellerlisten gehabt. Und die Menschen, die sehr anspruchsvolle Literatur lesen, also die jetzt Bücher nicht primär unter Unterhaltungsaspekt oder wegen der Geschichte lesen, sondern wegen der Sprache, die Zahl nimmt gerade in der jüngeren Generation rasant ab. Und das ist eben das große Problem daran, dass diese Kunstform, die mal so eine hohe gesellschaftliche Relevanz hat, dabei ist, diese gesellschaftliche Relevanz zu verlieren. Und das Leitmedium unserer Zeit ist halt nicht mehr das Buch, sondern der Film.
Aber Sie schreiben doch weiterhin Bücher. Zumindest der dritte Band der Geschichte der Philosophie ist ja fest geplant. Und Sie haben also über Ihre Kindheit bisher geschrieben, über Tierrechte, über Bildung, über die Liebe, Digitalisierung, den Egoismus. Was beschäftigt Sie aktuell, Herr Precht?
Ja, über die Digitalisierung habe ich noch nicht geschrieben und das beschäftigt mich aktuell auch sehr stark.
Kein Buch?
Ja. Aber das ist ja erstmal ein stolzes Programm. Also ich meine, die ganzen 2000 Seiten, das sind jetzt, glaube ich, wenn ich es im Kopf zusammenrechne, 1300 fertig. Ist natürlich noch ein ziemlich ehrgeiziges Projekt, mit dem ich mich lang und intensiv beschäftigen werde. Und ich glaube, die gesellschaftlichen Themen gehen nicht aus, weil wir erleben im Augenblick einen gesellschaftlichen Umbruch, der eine wahnsinnige Umwälzungskraft hat. Viele Menschen wissen das, aber sie glauben es nicht. Sie glauben es nicht, weil es im tagtäglichen Leben noch nicht so richtig spürbar ist. Aber die Digitalisierung wird die Gesellschaft so stark verändern, wie die erste industrielle Revolution in Deutschland aus einem Land von Bauern ein Volk von Fabrikarbeitern gemacht hat. Und jetzt werden wir erleben, wie über die nächsten Jahrzehnte jene Gesellschaft, die vor 200 Jahren entstanden ist, die Lohn- und Arbeitsgesellschaft, die Tüchtigkeits- und Leistungsgesellschaft, dass diese Gesellschaft sich allmählich auflösen wird, so in eine andere Gesellschaft übergeht. Und das ist ein gigantischer Umbruch und dieser Umbruch braucht viele, viele Leute, die sich nicht nur über die wirtschaftlichen und die technischen Folgen Gedanken machen, sondern auch um die politischen und die gesellschaftlichen Folgen. Davon gibt es viel, viel zu wenige und ich hoffe, es werden mehr.
Also das nächste Thema steht eigentlich fest. Für Sie habe ich den Eindruck. Letzte Runde im Gespräch mit Richard David Precht auf der Buchmesse. Kein Buch natürlich ohne Leserinnen und Leser. Und Herr Precht, ich habe immer den Eindruck, dass Sie in Ihren Büchern, Sie setzen so die Neugierde und die Wissensfreude Ihrer Leserinnen und Leser voraus. Das finde ich eine sehr schöne Haltung und diskutieren die großen Fragen, geben bewusst keine Antworten oder so viele Antworten, dass es eben dann auch wieder keine Antworten ist, sind getreu dem Grundsatz, dass die großen Fragen der Philosophie alle offen sind, haben Sie denn ein paar kleinere für sich beantwortet, zum Beispiel die nach der Ernährung?
Also bei der Frage nach der Ernährung habe ich mich unter ethischem Gesichtspunkt mit beschäftigt, dass es natürlich deutlich mehr Argumente dafür gibt, kein Fleisch zu essen, als es zu tun. Aber ich interessiere mich für die Frage, ob ich mich gesund ernähre, überhaupt nicht. Ich ernähre mich wahnsinnig ungesund. Und ich bin da sehr altmodisch. Ja, es ist eine lange Tradition, dass ein Intellektueller sich nun wirklich keine Gedanken darüber macht, sich gesund zu ernähren. Also im 19. Jahrhundert war das so, dass man die französischen Surrealisten waren der festen Überzeugung, dass man keinen einzigen Dichter ernst nehmen könnte, der mehr als 70 Pfund wiegt. Das heißt also Schwindsucht, sich fürs Werk zu verzehren. Man muss sich mal gucken, jemand wie Brecht hat sich nicht nur nicht gewaschen, ja, der hat sich auch vollkommen ungesund ernährt, er hat sein Leben aufgezehrt, verbraucht und so weiter. Ich will dafür keine Werbung machen. Aber wenn wir es umdrehen und es nur noch mit Leuten zu tun haben, die von morgens bis abends darüber nachdenken, ob das, was sie tun, optimalst gesund für sie ist, die gehen mir auch auf den Senkel.
Vielen Dank, Richard David Precht.
Gerne.
Erkenne dich selbst, eine Geschichte der Philosophie, zweiter Band erscheint am 23. Oktober bei Goldmann und in wenigen Minuten folgen hier die 10 Uhr Nachrichten, danach das Literaturmagazin Lesart, natürlich live von der Buchmesse. Ich bin Susanne Führer und wünsche noch einen schönen Tag. Danke.